Willkommen zum MNext Podcast Folge 27 vom 20. Oktober 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNext. Heute spreche ich mit Anna Jona. Sie wollte Journalistin werden, begann ein Studium der Germanistik und Anglistik in Köln, ging für einige Zeit nach Südamerika, dann nach Israel. In Tel Aviv schloss sie ein Studium der Nahostgeschichte und englischen Literatur ab. Während dieser Zeit lernte Anna Jona ihren späteren Mann Ran kennen. 2013 kehrte sie mit ihm und ihren drei gemeinsamen Kindern nach Deutschland zurück. Der Zufall führte dazu, dass sie drei Jahre danach, ohne Ahnung von Betriebswirtschaft zu haben, mit ihrem Mann das Unternehmen Wildling gründete und die Geschäftsführung übernahm. Das noch junge Unternehmen wuchs in wenigen Jahren rasant und erhielt bereits zahlreiche Preise. 2021 beispielsweise die bedeutendste Auszeichnung für Gründer und herausragende Ideen, den Deutschen Gründerpreis. In der Laudatio hieß es, Anna und Ran Jona hätten bewiesen, was alles geht und geschafft, wovon sie überzeugt seien, und zwar ohne Kompromisse. Das Unternehmen Wildling versteht sich als Teil einer Regeneration mit regenerativer Nachhaltigkeit und regenerativem Wirtschaften. Darüber möchte ich heute mit der Geschäftsführerin von Wildling, Anna Jona, sprechen. Hallo Anna.
Hallo Detlef, ich freue mich hier zu sein.
Erzähl doch bitte unserer Hörerschaft, die noch nicht alles weiß, was das für ein Zufall war, der dich von der Nahostgeschichte und Literatur wegführte und zur Unternehmerin machte, wie es zur Gründung von Wildling kam und was ihr überhaupt macht.
Ja, also wir sind mit drei kleinen Kindern umgezogen nach Deutschland und unsere Kinder waren es gewohnt, barfuß zu laufen in Israel. Es war einfach immer schön warm und mein Mann hatte auch die Ansicht, dass das so das Gesündeste ist für die Kinder. Und als wir dann in Deutschland angekommen sind und der erste Winter kam, fiel uns auf, dass die Kinder doch dann vielleicht in Deutschland Schuhe bräuchten. Und das Problem war aber, dass sie diese Schuhe nicht tragen wollten. Also das heißt, wir haben ihnen diese Schuhe angezogen und dann auch sofort gemerkt, ne, die laufen nicht mehr so wie vorher, die bewegen sich einfach auch nicht mehr so gerne und sie ziehen vor allen Dingen die Schuhe ständig wieder aus. Und bevor dann das Jugendamt irgendwie angeklopft hat, weil die Kinder dauernd irgendwie draußen
sind. Wie alt waren die so ungefähr?
Ja, also die Kleinste war noch ein Säugling, aber die anderen beiden waren 5 und 3. Und so auf dem Weg zum Kindergarten, ne, so an den Nachbarn vorbei durch den Schnee barfuß war so, wo ich auch gedacht habe, das kann man eigentlich nicht machen. Und dann haben wir uns gedacht, es müsste doch einen Schuh geben, den die Kinder gerne tragen und vor allen Dingen auch einen, mit dem sie weiter sich so bewegen, wie wir das vorher von ihnen auch gewohnt waren, also so leicht und so frei und mit so viel Freude. Und dann haben wir uns an diese Produktentwicklung gemacht. Also das war wirklich so ein, lass uns einfach mal ausprobieren, also wie kompliziert kann denn ein Schuh sein? Und fiel uns irgendwie auf, ja, doch schon recht kompliziert. Und dann fiel uns eben auch auf, dass wir jetzt nicht die Einzigen sind, die dieses Problem haben, sondern dass es, ne, es gibt viele Fußprobleme in der Gesellschaft, in westlichen Gesellschaften vor allen Dingen. Und das liegt wirklich häufig an dem Schuhwerk, das wir tragen. Und das heißt, das haben wir uns gedacht, okay, dann kann man vielleicht mit einem anderen Schuh auch da einen gewissen, ne, dem Ganzen ein bisschen Abhilfe leisten. Und deswegen haben wir dann eben angefangen, diesen Schuh auch für andere Menschen zu entwickeln und dann eine Geschäftsidee daraus entstehen lassen.
Das heißt, ihr habt angefangen mit Kinderschuhen wegen den eigenen Kindern und seid dann auch zu den Erwachsenenschuhen gekommen und habt euch da reingearbeitet.
Ja, richtig. Also es ist, das war wirklich gedacht für Kinder. Wir haben auch, also die Prototypen entwickelt für Kinder und dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und in der Crowdfunding-Kampagne hatten wir schon ganz viele, die gesagt haben, könnt ihr die nicht noch ein bisschen größer machen? Ich hätte die auch gerne. Das heißt, schon in der Crowdfunding-Kampagne, also quasi noch vor, ne, der Eröffnung jetzt des Webshops und des eigentlichen Betriebs, sind dann schon Erwachsenenschuhe auch dazugekommen. Und dann ist wirklich aus dieser eigentlich wilden Idee am Küchentisch, halt so eine Lifestyle-Marke geworden für Familien, also für Erwachsene und für Kinder.
Es gibt euch jetzt seit 7 Jahren, ihr seid rasant gewachsen. Wie ist das Unternehmen aufgestellt heute?
Also wir haben 2015 im Prinzip gegründet, hatten die Crowdfunding-Kampagne, sind seit 2016 online und haben heute ca. 260 Mitarbeitende im Team. Also das heißt, wir sind tatsächlich sehr schnell gewachsen, also eine lange Zeit wirklich sehr, sehr, eigentlich viel zu schnell, weil wir eben, ne, du musst halt alles dann parallel dazu aufbauen. Wir hatten jetzt nicht die große Erfahrung, wie man das macht. Wir hatten auch nicht den Plan, also ein großes Unternehmen zu führen und mussten uns damit auch erstmal auseinandersetzen. So ist das überhaupt etwas, was wir wollen, was wir können. Genau, und wir sind heute auf dem Stand, dass wir also circa eine halbe Million Schuhe produzieren im Jahr und ja, damit auch schon mehr erreicht haben im Prinzip, als wir uns das je vorstellen hätten können.
Und gab es in der Aufbau-Wachstumsphase Investoren?
Also wir sind komplett selbst finanziert. Das heißt, wir haben nie, zum Glück, nie InvestorInnen mit an Bord genommen. Ich sage zum Glück, weil das unser Unternehmen doch in eine andere Richtung gelenkt hätte. Ne? Also es ist, wenn du Menschen dabei hast, die Kapital investieren, dann haben die natürlich auch ein Interesse da, ne, dass sich dieses Kapital vermehrt. Und das hätte sehr andere Entscheidungen für uns getroffen. So, es hätte ne, einen sehr viel größeren Druck eben auf Wachstum gelegt, einen sehr viel größeren Druck auf Profit und uns nicht ermöglicht, eben viele Dinge zu tun, die wir getan haben. Wir haben am Anfang einen Gründerkredit aufgenommen, also mein Mann und ich jeweils, von insgesamt 150.000 Euro. Mit denen sind wir gestartet, haben die ganze Produktentwicklung gemacht, das Crowdfunding vorbereitet, die ersten Investitionen in die Produktion investiert und hatten dann Crowdfunding. Das hat auch sehr gut funktioniert, also Crowdfunding und Vorverkauf noch vor Eröffnung des Online-Shops, das waren auch nochmal 100.000 Euro. Also mit denen konnten wir gut starten und hatten dann das Glück, dass wir vor allen Dingen gewachsen sind, weil Menschen uns weiterempfohlen haben. So, also wir mussten sehr, sehr wenig in Marketing investieren. Also über die ersten Jahre haben wir komplett eigentlich gar nichts in Marketing investiert oder sehr, sehr geringe Summen und sind einfach gewachsen, weil Menschen das toll fanden und das ihren Bekannten, Freunden, Familie eben weitererzählt haben.
Sind wir beim Thema Vertrieb, Marketing. Wie ist das heute? Ihr habt wenige Shops, meine ich?
Ja, wir sind tatsächlich nur im Direktvertrieb. Das heißt, wir haben nur eigene, also immer im direkten Kontakt sind wir mit der Kundschaft. Wir haben den Online-Shop natürlich, der vertreibt auch nicht nur in Deutschland, sondern international. Und wir haben zusätzlich drei eigene Läden. Einen hier bei uns in Engelskirchen, einen in Köln und einen in Berlin.
Und Marketing?
Ja, also Marketing ist natürlich ein Riesenfeld. Was uns immer sehr wichtig gewesen ist, auch von Anfang an, sind Inhalte. Also was können wir ne, mit unserer Community teilen? Welche Bilder, welche Videos, welche Geschichten von hinter den Kulissen können wir eben in diese Beziehung auch mit reinbringen? Wie viel Transparenz können wir zeigen nach außen, auch einfach dadurch? Aber es ist natürlich auch wichtig, weiterhin Menschen zu erreichen damit. Und nach wie vor ist die Weiterempfehlung ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber wir machen eben auch sehr viele Influencer-Kooperationen zum Beispiel. Wir machen Kooperationen mit anderen Brands. Also ne, immer, wo man das Gefühl hat, so wir passen irgendwie gut zusammen und das gibt uns aber gegenseitig auch eine gute Reichweite. Wir machen auch bezahlte Werbung, aber immer noch für ein E-Commerce-Unternehmen auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
Thema regenerative Nachhaltigkeit ist zentral wichtig in eurem Unternehmen. Nachhaltigkeit ist mittlerweile Thema ja aller Unternehmen. Was unterscheidet Nachhaltigkeit von regenerativer Nachhaltigkeit?
Ja, also wir reden tatsächlich von Nachhaltigkeit oder Regeneration. Ne? So Nachhaltigkeit ist für mich so ein bisschen der Erhalt auf Status quo. Also ne, möglichst wenig Schaden anzurichten, die Dinge möglichst zu erhalten. Und dafür sind wir an vielen Stellen einfach schon viel zu weit gekommen. Also was es hilft nicht mehr, einfach das zu erhalten, was jetzt ist, sondern wir müssen eigentlich wirklich schauen, wie wir einen erneuernden Effekt haben können. Und das ist einfach eine sehr, sehr spannende Perspektive. Also wir nehmen das so ein bisschen ne, aus dem Blick in die Natur. Also wie funktioniert ein Ökosystem? Es funktioniert eben, indem es in einem Kreislauf funktioniert. Es funktioniert immer auch über einen erneuernden oder ne, einen zurückgebenden Anteil. Also es geht nicht nur darum, ne, dass man etwas nimmt oder vorsichtig etwas entnimmt, sondern dass man eben auch wieder etwas zurückführt. Und allein diese Perspektive lässt sich natürlich jetzt auf jeden Unternehmensbereich richten. Ich kann schauen, ne, wo kommen unsere Rohstoffe her? Wie werden die angebaut? Also gibt es da einen erneuernden Faktor oder laugen wir im Prinzip die Böden ne, Stück für Stück immer weiter aus? Wie gehen wir mit unserem Produkt um? Können wir hinterher die Ressourcen, die wir reingesteckt haben, auch gewissermaßen im Kreislauf wieder nutzen? Oder ist das einfach Abfall, den wir produzieren? Wie gehen wir mit Energie um? Wo kommt die überhaupt her? Können wir eigene Energie erzeugen? Wie gehen wir mit unserer Arbeitsweise um? Also ist das ein Arbeitsplatz, in den ich nur Energie investiere oder bekomme ich daraus auch Energie wieder zurück? Und wenn ja, also was braucht es eigentlich dafür, so eine Arbeitskultur zu haben? Wie gehen wir mit Geld um? Ja, gibt es da einen linearen Fluss? Und gibt es am Ende Menschen, die unendlich reicher werden und Macht potenzieren? Oder geht das Ganze in einem Kreislauf und geht wieder an Dinge und an Menschen und eben in die Natur wieder zurück, sodass dass dann Umverteilung entsteht oder dass auch ein positiver Effekt durch die Finanzen erzeugt wird?
Was heißt das jetzt konkret für Wildling? Nehmen wir mal die Produktentwicklung. Wo stellt ihr her? Wo kommen die Stoffe her? Und jetzt alles im Hinblick auf Regeneration. Wie macht ihr das?
Ja, also das ist ein riesengroßes Feld. Also die ganze Wertschöpfung ist natürlich unendlich komplex. Ist auch sehr komplex in einem Schuh, ne, weil ich einfach sehr viele verschiedene Materialien habe, die ich für so ein Produkt brauche. Wir sind da auf einem Weg. So, also man kann überhaupt nicht sagen, dass wir das geschafft haben und dass das regenerativ funktioniert, sondern das sind sehr viele Ansatzpunkte. Also wenn ich mir die Liefer- oder die Wertschöpfungskette anschaue, dann fängt es natürlich an im Anbau. Da schauen wir sehr genau hin, eben wo unsere Materialien herkommen. Also jetzt erstmal fokussieren wir uns auf die Naturstoffe, die wir einsetzen und eben schon da, also wie werden die überhaupt angebaut? Können wir die in regenerativen Landwirtschaftssystemen anbauen? Und da arbeiten wir dann.
Gibt es Leder beispielsweise?
Ja, also Leder nutzen wir nicht. Wir nutzen Stoffe wie Leinen, Hanf, Baumwolle. Wir haben einen Stoff, der im Prinzip eine Art Papierstoff ist. Das ist aber auch eine Naturpflanze, natürlich eine Faserpflanze, die dahinter steht. Das heißt, wir haben ja Wolle auch als Material. Das ist, zum großen Teil kommen die Materialien aus Europa. Und da haben wir eben unterschiedliche, also Projekte auch auf unterschiedlichem Standard. Teilweise eben gerade was die Wolle betrifft, schon, würde ich sagen, regeneratives Sourcing beinhalten. Also das sind dann zum Beispiel Wolle aus Landschaftsprojekten, also Landschaftsbeweidungsprojekten. Das heißt, es sind Schafe, die Biosphären beweiden. Und deren Wolle eben jedes Jahr anfällt, deren Wolle bislang oft weggeworfen wurde. Und die jetzt eben gesammelt wird und wieder genutzt werden kann in einem sehr, sehr haltbaren und sehr, sehr wertvollen Material eben für uns. Das heißt also, wir schauen uns die komplette Lieferkette an und haben eigentlich eine Analyse, um zu sagen, okay, an welcher Stelle können wir jetzt eigentlich erstmal einen positiven Effekt haben? Also es geht auch in den Bereich Produktion, also wir produzieren in Portugal. Und man könnte jetzt sagen, okay, ist doch wunderbar, wir sind in Portugal, das ist Europa, es gibt europäisches Recht, die Arbeitsbedingungen werden schon okay sein. So. Und das reicht eben nicht. Also es gibt überall gute und schlechte Fabriken. Es ist uns sehr, sehr wichtig, da eben persönliche Beziehungen aufzubauen, mit den Menschen auch dauerhaft und langfristig zusammenzuarbeiten, Vertrauen zu schaffen, auf Augenhöhe zu kommen, sodass man dann eben wirklich über Arbeitsbedingungen überhaupt reden kann und die gemeinsam auch verbessern kann. Woher sollen wir wissen, was denen gerade wichtig ist, auch vor Ort? Also da wirklich in Dialog zu kommen, Transparenz zu schaffen und gemeinsam eben sowohl an Umweltstandards wie auch an Arbeitsstandards eben gemeinsam zu arbeiten. Und dann geht es eben weiter. Also es geht, fängt beim Design an. Also was muss auch nicht dran sein an so einem Produkt? Was ist überflüssig? Was können wir direkt weglassen? Welche Materialien können wir wieder nutzen? Also was wir jetzt zum Beispiel machen können, ist die Sohle komplett zu recyceln, also wirklich auch einem eigenen Sohlenkreislauf wieder zuzuführen. Wir machen die Schuhe reparaturfähig, das heißt, wir können jedes Teil am Schuh reparieren, sodass wir auch die Langlebigkeit nochmal verlängern können, was ja auch ein großer Impact ist. Und da ist natürlich dann auch die Beziehung zur Kundschaft ganz wichtig. Ne? Also wie bekomme ich hinter die Produkte überhaupt wieder? Oder weiß die Kundschaft, dass wir das reparieren können? Und schicken sie uns die Sachen dafür zu? Das heißt, da geht es wirklich darum, und jetzt eben auch für weitere Materialien eben Kreislauffähigkeit sicherzustellen. Das heißt, man ist im Prinzip in der Wertschöpfung, vom Anfang bis zum Ende, an allen Stellen muss man sich da engagieren, damit es irgendwann hoffentlich eben in ein echtes Kreislaufprodukt und in einen positiven Impact entlang jeder Stufe mündet.
Wie im Bereich der Nachhaltigkeit siehst du auch bei der Gleichheit und sozialen Gerechtigkeit die Notwendigkeit einer Erneuerung? Was müsste getan werden?
Genau, also es gibt einmal den Bereich der Arbeit bei uns, also das Team. Und es gibt den Bereich der Arbeit jetzt eben von externen PartnerInnen, also sowas wie die Produktionsstätten. Zu den Produktionsstätten kann man eine Vision spinnen, wie es eventuell mal sein könnte. Und da geht es für mich dann darum, dass eine ganz andere, also kann man vielleicht sogar bei den Eigentumsverhältnissen anfangen. Ne? Also das, was wir gerade machen, dass wir im europäischen Ausland produzieren. Und also das beruht ja auf Strukturen, die im Prinzip schon auf einer großen Ungleichheit basieren. Und wenn man ehrlich ist und da in den Spiegel schaut, dann muss man das auch genauso anerkennen. Auch, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort, selbst wenn sie rechtlich geregelt sind, selbst wenn sie Standards oder Mindeststandards entsprechen, wahrscheinlich nicht unserer Anforderung an einen Arbeitsplatz entsprechen, so wie wir sie jetzt hier definieren würden für uns selbst. Und deswegen geht es für mich darum, da auch mit den Menschen vor Ort gemeinsam Lösungen zu finden und zu gestalten. Ja, also können wir zum Beispiel andere Eigentumsverhältnisse schaffen? Können wir mit Kooperativen zusammenarbeiten oder Kooperativen gründen? Kann man mit den Menschen selbst überlegen, was sind denn eigentlich gute Arbeitsbedingungen? Also was bedeutet das? Ist das eine 5-Tage-Woche? Ist das eine 4-Tage-Woche? Was sind denn deren Wünsche? So, also was wäre für die wichtig? Kann man die Monotonie aus gewissen Arbeitsstellen streichen, zum Beispiel auch, indem man das eine oder andere vielleicht automatisiert und dafür eben andere kreativere Jobs mit schafft? So, was ist der Wert des Handwerks und wie kann man das aber auch dann entsprechend eben vergüten? So, das sind wichtige Fragen und auch sehr kritische Fragen, weil natürlich auch ein Geschäftsmodell darauf basiert, dass man da eine gewisse Marge eben hinterher übrig hat. Und auch das ist wieder etwas, was dann im Dialog eben funktionieren muss hinter mit der Kundschaft. Also was ist die Kundschaft bereit auf der einen Seite oder was kann die Kundschaft zahlen? Und wie kann man auch da wieder umverteilen? Also muss ein Unternehmen dann alleine eben diesen Profit für sich erwirtschaften? Und wann ist das in Ordnung? Das sind wirklich sehr, sehr große Fragen. Also ist es dann in Ordnung, wenn es wieder zurückgeht, das Geld? Oder ist es im Prinzip auch so ein kapitalistisches Prinzip, was wir vielleicht auch nochmal hinterfragen können? Der andere Bereich ist der Bereich der Arbeit bei uns im Team. Da haben wir natürlich sehr viel mehr erstmal Gestaltungsmöglichkeiten direkt. Und da geht es um sowas wie eine gleiche Bezahlung für gleiche Menschen unabhängig vom Geschlecht. Es geht um eine Diversität und eine Vielfalt, die wir versuchen sicherzustellen im Team. Es geht um Freiheit und Selbstbestimmtheit. Also kann ich entscheiden, wann ich wie, woran am besten gerade arbeite? Oder wird mir das vorgegeben? Kann ich entscheiden, von wo ich arbeiten möchte? Kann ich entscheiden, wann ich arbeiten möchte? Kann ich mitdefinieren, woran ich gerne arbeiten möchte? Kann ich meine Familie gut versorgen nebenbei oder eben auch nicht. Also das sind eben jetzt eher konkrete Alltagsthemen, die wir da versuchen, in einer guten Kultur miteinander zu vereinbaren.
Jetzt wird das Unternehmen immer größer. Das Thema Lieferkette, wie kann man das noch nachvollziehen? Wie kann man da noch garantieren, dass die Standards erhalten bleiben? Machst du dir da nicht Sorgen, dass das Unternehmen immer größer wird, weiter wächst und du da gar nicht mehr die Kontrolle hast?
Ja, es ist eigentlich eher so, dass wir immer mehr Kontrolle bekommen. Ne? Also am Anfang ist vielleicht, also es ist eine andere, natürlich eine geringere Komplexität da, aber ja auch eine geringere Möglichkeit, jetzt auch einfach von Ressourcen, von Teamkapazitäten, Kompetenzen im Team, das entsprechend nachzuverfolgen. Oder auch natürlich hat man, wenn man jetzt irgendwie geringe Mengen irgendwo bestellt, auch nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie direkt auch mit einem Fragenkatalog oder so um die Ecke zu kommen. Das heißt, ich glaube, dass wir eigentlich heute eine sehr viel bessere Möglichkeit haben, Transparenz sicherzustellen als vorher. Also deswegen, ich finde, das Thema Größe ist nicht wichtig, sondern es ist schon die Zielsetzung, die zählt. Und da sind natürlich auch Partnerschaften sehr wichtig. Ne? Also welches Vertrauensverhältnis habe ich denn mit meinen Lieferanten, Lieferantinnen und arbeiten die mit eben an solchen Themen?
Ich las in einem Interview mit dir über das Thema Einführung wahrer Preise. Wie stehst du dazu?
Ja, ich fände das eine großartige Sache tatsächlich. Also wenn wir die tatsächlich verursachten Kosten von Unternehmen, sowohl im sozialen als auch im ökologischen Bereich, mit einpreisen würden, dann hätten wir, also es geht ja immer darum, fairer Wettbewerb, der Markt entscheidet, keine Ahnung was. Aber letztendlich ist es kein fairer Wettbewerb, so wie es gerade ist. Denn wenn Unternehmen ihre ihre Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen können, und das nicht mit eingepreist wird, dann ist letztendlich das Produkt das günstigste und damit ja vielleicht auch das begehrteste, was eben in vielen Bereichen keine Verantwortung übernimmt. So, und wenn wir anfangen würden, eben sowohl mit einzupreisen, welchen Schaden ich verursache, welche Kosten ich verursache, welche Kosten für die Allgemeinheit ich verursache, und eben auch die Verantwortung, ne, da beim Unternehmen zu sehen für die Lieferkette und für die Produktionsstätten, und genauso eventuell auch auf der anderen Seite mal einpreise, was entsteht eigentlich Gutes hier, also was, ne, welchen Beitrag zum Allgemeinwohl kann man, ne, über eine Produktion, über eine wirtschaftliche Aktivität eben auch abschätzen, dann hätte man einen fairen Wettbewerb. So, aber auch nur dann.
In unserem Wirtschaftssystem ist Gewinnmaximierung das oberste Ziel. Es gilt das Imperativ des ständigen Wachstums, ohne dass ein Unternehmen bzw. das ganze System nicht funktioniert, sagen die Experten. Welche Bedeutung hat Wachstum bei Wildling?
Ja, also ich finde Wachstum als Selbstzweck immer sehr schwierig. Also für uns ist immer die erste Frage, die wir uns stellen, ist wofür? Also wenn wir sagen, ja, wir wollen wachsen, dann müssen wir dafür einen bestimmten Grund haben. Und es gibt auch genug gute Gründe, dass man sagen kann, okay, hier wäre es jetzt positiv zu wachsen, weil wir eben dann unsere Partner, mehr an unsere Partner auch weitergeben können, oder weil wir, es gibt manchmal auch wirtschaftliche Zwänge zu wachsen natürlich, ne, sagen wir eine bestimmte Teamgröße, und dann hat man bestimmte Kosten, die dadurch entstehen, und dann hat man natürlich auch einen gewissen Zugzwang. Auf der anderen Seite, finde ich seltsam, wie sozusagen, also wie das oft entkoppelt ist vom Ziel oder vom Sinn und Zweck. Ne? Also dass man einfach sagt, Wachstum an sich ist total cool. Also das kann ich immer schlecht nachvollziehen. Wir haben für uns bestimmte Grenzen auch des Wachstums definiert. Also gesagt, innerhalb von einem bestimmten, ne, Bereich können wir uns erlauben zu wachsen. Das ist, wenn wir, ne, sowas wie Servicequalität, Produktqualität einhalten, wenn wir nicht sozusagen von den Standards unserer Materialien, unserer Rohstoffe runtergehen müssen, wenn wir sozusagen weiterhin auch auf diesem Wachstumspfad uns immer weiter verbessern. Also was jetzt zum Beispiel Standards in der Lieferkette betrifft. Also wir können nicht, ne, auf Kosten von Wachstum sagen, ja, okay, dann machen wir jetzt mal 3 Jahre Kompromisse. So, also das sind einfach Grenzen, die wir uns da auferlegt haben. Also eben verantwortungsvolle Nutzung von Rohstoffen. Und auch Teamkapazitäten zum Beispiel. Also ich kann ja auch sagen, okay, ne, es gibt sehr viele Unternehmen, in denen sozusagen Wachstumsziele jetzt vor Unternehmenskultur gehen oder wo das Teil der Unternehmenskultur ist, und wo sehr bewusst irgendwie darauf gesetzt wird, dass man, ne, dass man Menschen auch einfach verbrennt dann innerhalb von ein paar Jahren, und wo das quasi eingepreist ist. Und das ist für uns auch eine Grenze, wo wir sagen würden, okay, wir möchten nicht über, ne, über die Belastbarkeit unseres Teams hinaus wachsen.
Wo wollt ihr hinwachsen? Was ist das Wachstumsziel von Wildling?
Gibt es nicht. Wir wollen Wege finden, regenerativ zu wirtschaften. Das ist unser Ziel. So, Wachstum kann Mittel zum Zweck sein auf dem Weg, also weil es manchmal tatsächlich einfacher ist, natürlich Dinge umzusetzen oder einen Impact zu haben oder überhaupt auch das Geld zu haben, ne, bestimmte Lösungen zu schaffen. Das heißt, solange Wachstum uns dabei unterstützt, ist das in Ordnung, aber das ist unser Ziel. Und wenn, also idealerweise für mich wäre es wirklich ein großes Ziel, auch zu sagen, wir finden eine Balance. Also wir finden die ideale, also nichts in der Natur wächst unendlich, es sei denn, das ist irgendwie krankhaft. So, also was ist denn die ideale Größe für Wildling?
Ich möchte keine ideologische Debatte entfachen, sondern auf Grundlage der Wissenschaft nachfragen. Die Grenzen des Wachstums und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen wurden bereits vor 50 Jahren von Wissenschaftlern aufgezeigt, aber jahrzehntelang von den meisten jedenfalls ignoriert und als Panikmache belächelt. Heute hat es vermutlich jeder kapiert. Wir leben weit über unsere Verhältnisse und nehmen den nächsten Generationen ihre lebenswerte Zukunft. Das ist Fakt. Würde jeder Mensch der Welt so viele Ressourcen verbrauchen wie die Menschen in Deutschland beispielsweise, wären laut UNICEF 3 Erden nötig. Die haben wir nun aber nicht. Grünes Wachstum ist eine Illusion, höchstens grünes Schrumpfen. Heißt, Verzicht wäre ein realistischer, gangbarer Weg. Den will aber kaum jemand gehen. Eine zirkuläre Wirtschaft, wir sprachen schon drüber, wäre möglich. Eine Kreislaufwirtschaft eben, in der nur noch so viel produziert wird, wie sich recyceln lässt, in Verbindung mit einer Sharing-Ökonomie. Wie schätzt du das ein? Ist allen bewusst, welche Kraftanstrengungen und Veränderungen auf uns zukommen? Und wird das innerhalb der Rahmenbedingungen unseres jetzigen Wirtschaftssystems funktionieren? Wie siehst du das?
Eine sehr, sehr große Frage und eine sehr komplexe. Also ich bin mir sicher, dass wir eine Riesenkraftanstrengung brauchen und dass wir sehr viel ändern müssen. Und es macht mir sehr große Sorge, dass es im Prinzip niemand so klar anspricht und dass alle gerade vor diesem Wort Verzicht irgendwie eine große, große Panik haben. Und ich weiß immer gar nicht, warum. Also ich glaube, man kann das auch ganz anders formulieren und ganz anders darstellen. Und es gibt wahnsinnig viel, was ich glaube, was wir einfach gar nicht brauchen. So, und dass es uns sogar besser gehen würde, wenn wir verzichten würden auf einiges. Weil ich glaube, wir können dann das, was wir haben, auch ganz anders nutzen. Also es wäre schön eigentlich aus meiner Sicht eine Zukunftsperspektive zu formulieren, und zwar eine nahe Zukunftsperspektive, jetzt nicht irgendwann mal, in der wir uns auf ein wirklich anderes Leben einstellen, also auf ein Leben mit sehr viel weniger. So, und mich schreckt das nicht, mich schreckt nur, dass wir darüber nicht sprechen, und mich schreckt auch, dass wir das nicht schaffen, das in einen positiven Rahmen zu stellen, denn es kann sehr positiv sein. Also noch haben wir Gestaltungsmöglichkeiten, wir müssen nur jetzt anfangen, denn ansonsten würde es ein Leben voller Verzicht, aber ne, nicht so, wie wir das noch irgendwie mitgestalten können. Und ich glaube, deswegen ist dieses Ganze, also Green Growth und also auch selbst Themen wie Zirkularität und so, also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht in die Tasche lügen, sondern dass wir die Dinge auch aus einer Gerechtigkeitsperspektive uns sehr kritisch anschauen und wirklich anfangen, ne, jetzt da an den Stellen Szenarien zu überlegen und vor allen Dingen auch am System zu arbeiten, damit es funktionieren kann. Also wenn wir jetzt anfangen, einfach nur zu verzichten, bricht alles zusammen. Und das muss uns ja schon irgendwie, da müssen ja die Alarmglocken irgendwie angehen. Und ich bin mir sicher, dass wir da jetzt gute Ideen brauchen und dass sich viele wirklich smarte Menschen darum kümmern müssen, wie wir das System ändern können. Denn daran liegt es ja. Und das Problem ist natürlich auch, wir können das System nicht nur national ändern, sondern es ist im Prinzip eine globale Frage. Und das ist dann sozusagen die gleiche Herausforderung nochmal potenziert.
Wie gelingt das?
Ich würde sagen, ich würde mir wünschen Ehrlichkeit und Leadership, also auch von unserer Politik, einfach mal zu sagen, Leute, so, lasst uns mal an neuen Bildern arbeiten und nicht versuchen, immer zu suggerieren, dass wir das Alte noch irgendwie beibehalten können oder dass das alles total bequem und kuschelig wird und bleibt. Ich glaube, wir brauchen Ehrlichkeit in einem gesellschaftlichen Dialog. Wir brauchen Menschen, die nicht sofort totgeredet werden, wenn sie anfangen, auch mal sozusagen heilige Kühe in Frage zu stellen. Ansonsten wird es einfach passieren. Also dann wird es einfach, dann ist es nicht mehr unsere Gestaltung, unsere Entscheidung, sondern dann passiert es einfach.
Neben der regenerativen Nachhaltigkeit ist regeneratives Wirtschaften ein weiteres Kernthema bei Wildling. Es geht dabei um Unternehmenskultur und New Work. Ihr arbeitet bei Wildling alle komplett remote, von Anfang an, also schon lange vor Corona. Das Unternehmen hat keine Büros, gibt keine Firmenzentrale. Ich sitze hier quasi bei dir zu Hause in Engelskirchen. Wie funktioniert ein Remote-Unternehmen?
Und wir sind ein Remote-Team, und auch dazu ist es im Prinzip so ein bisschen durch Zufall gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn wir uns so einer intensiven Gründungsphase widmen möchten, wenn wir wirklich intensiv auch an etwas arbeiten möchten, gleichzeitig drei kleine Kinder haben, dann funktioniert das hervorragend, wenn man irgendwie von zu Hause arbeiten kann, weil die Dinge einfach flexibler sich managen lassen. Und kamen eben neue Leute hinzu, wir brauchten Hilfe, wir brauchten Unterstützung, wir haben Leute mit ins Team geholt, und dann stellte sich natürlich die Frage, okay, von wo arbeiten die denn jetzt? Und ich habe nur gedacht, okay, wenn wir jetzt ein Büro, also dann jetzt auch nicht hier auf dem Land, weil das wahrscheinlich keinen Sinn macht, dann müsste man jetzt auch schon nach Köln gehen, damit man eben auch Arbeitskräfte findet hinterher, dann muss ich ja auch nach Köln fahren. So. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, das wäre irgendwie keine gute Idee. Und vielleicht reicht auch einfach nur ein Computer, ein Telefon, und man arbeitet von zu Hause. Ja, aus diesem anfänglichen, okay, machen wir halt mal so, sind dann schon, also ist natürlich eine Kultur entstanden darum herum. Also irgendwann wurde dann klar, okay, es braucht gewisse Strukturen, es braucht gewisse Absprachen, es braucht ein gutes Alignment. Wir brauchen Werkzeuge, um eben gut zusammenarbeiten zu können, wenn jetzt die Leute überall verteilt sitzen und sich teilweise eben auch nicht persönlich kennen. Und wir haben dann eben Strukturen eingeführt, wie zum Beispiel ein Zielmanagementsystem, nachdem das ganze Unternehmen auch bis heute noch sich ausrichtet. Also so, dass wir einfach Klarheit haben, was unsere Ziele sind für die jeweils nächste Periode von ein paar Monaten. und wie wir uns da aufteilen und an welchen Dingen wir zusammenarbeiten und welche Projekte wir anschieben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben auch natürlich geschaut, okay, was braucht es auf der anderen Seite an Kultur? Also was brauchen wir, um wirklich gut miteinander arbeiten zu können? Und ich glaube, da sind viele Dinge, die völlig unabhängig davon, ob ich jetzt ein Headquarter habe oder nicht, einen Firmensitz, ob ich mich irgendwie im Büro treffe oder nicht, die unabhängig davon sehr wichtig sind. Also das hat viel mit, welche Art von Organisationsform möchten wir haben, welche Art von Hierarchien möchten wir leben, wie gehen wir generell miteinander um, was ist uns wichtig eben an anderen Themen, die auch mit reingehören, also an Fairness, an Gleichberechtigung, an Vielfalt, an Vereinbarkeit, ja, also was sind ansonsten wichtige Themen für uns und wie können wir die verankern? Und natürlich auch dann Besonderheiten, die aus dieser Remote-Kultur hervorgehen, wie zum Beispiel, wie können wir gute Grenzen einhalten? Also, was dieses schwimmende ineinander übergehen von Privatem und Beruflichem, das kann große Vorteile haben, aber eben auch große Nachteile. Und wie können wir dann sicherstellen, dass es ein Wochenende gibt, dass es Urlaubszeiten gibt, dass die Menschen sich frei nehmen und dann auch wirklich nicht am Arbeitsplatz sind.
Und wie macht ihr das?
Also es ist natürlich erstmal auch eine ganz klare Vereinbarung, also dass man eben sagt, Wochenende ist Wochenende, wir schicken uns keine Nachrichten am Wochenende, ja, oder nur, wenn es gar nicht anders geht. Wir schicken irgendwie nach Feierabend nichts mehr rum oder machen dann einen Timer eben dran zu sagen, okay, hier, das kommt erst morgen früh an.
Heißt Feierabend, ihr habt Arbeitszeiten von dann bis dann?
Also wir haben schon persönliche Arbeitszeiten, die jede Person einträgt. Wir haben auch sehr viele Menschen, die in Teilzeit arbeiten bei uns. Das heißt, das gleitet dann schon mal so ein bisschen hin und her. Aber zum Beispiel sowas wie, also nach 8 Uhr abends würde ich jetzt keine E-Mail mehr verschicken. Dann würde ich schon schauen, dass die erst am nächsten Tag rausgeht. Oder also sind oft sehr kleine Dinge, sehr praktische Dinge, aber die einen großen Effekt haben. Also dass ich zum Beispiel ein Statussymbol habe, wenn ich jetzt, also wir nutzen Slack als Messenger, als spontane direkte Nachrichten. Und da haben wir die Möglichkeit, verschiedene Icons einzustellen. Also natürlich sowas wie, ich bin im Urlaub oder ich bin gerade krank, dann wird auch nichts verschickt. Aber auch sowas wie, ich bin gerade im Deep Work Modus. Also ich möchte gerade irgendwie nicht gestört werden. Und auch einfach eine Vereinbarung, dass das vollkommen in Ordnung ist. Also bloß weil ich online arbeite, muss ich nicht ständig erreichbar sein. Das heißt, ich kann mir Zeiten einstellen, wo ich sage, ich brauche jetzt einfach 4 Stunden am Stück, um mich wirklich mal auf ein Thema zu konzentrieren. Und da stört mich dann auch keiner oder erwartet mich auf einmal sofort. Also wenn irgendwas super dringend ist, dann greift man zum Telefon. Und das kommt wirklich in den allerseltensten Fällen vor.
Es haben sicherlich viele Geschäftsführer, denen geht es durch den Kopf, mein Gott, da verliere ich ja komplett die Kontrolle. Kannst du so viel Vertrauen aufbringen, dass dir das nicht schwerfällt?
Ja. Ja, aber ich frage mich dann auch immer, was bedeutet das denn? Also also wenn ich das Gefühl habe, ich muss mein Team kontrollieren, dann habe ich doch an einer anderen Stelle ein Problem. Weil bloß weil jemand neben mir im Büro mit dem Hintern auf dem Stuhl sitzt, heißt das doch noch lange nicht, dass die Person irgendwie produktiv arbeitet. Das heißt, ich muss mir schon Gedanken machen, wie kann ich Menschen motivieren? Also was motiviert Menschen? Was demotiviert Menschen? Wie können wir eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der man wirklich gerne arbeitet. Denn ich glaube, die meisten Menschen arbeiten super gerne. Also sind auch gerne, erleben Selbstwirksamkeit und gestalten gerne. Und das ist überhaupt keine kleine Aufgabe. So, und ich will auch nicht behaupten, dass wir das immer an allen Stellen perfekt machen. Es gibt auch Nachteile in einer Remote-Kultur, dass das persönliche Miteinander dann doch eben zwischendurch fehlt. Also wir haben das früher sehr, sehr regelmäßig dann eben eingeführt, dass wir uns auch getroffen haben. Also deswegen gibt's auch diesen Ort, an dem wir hier sitzen. Das ist nicht bei mir zu Hause, aber das ist eben sowas wie ein Tagungshaus hier. Und auch die Büroadresse, Also hier kommt auch die Post an, hier ist auch mal jemand im Sekretariat. Aber, dass man auch Orte hat, an denen man sich begegnen kann persönlich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
Wie siehst du deine Rolle als Chefin? Bist du sehr hierarchisch aufgestellt in deinem Unternehmen? Vermutlich nicht.
Ja, also wir arbeiten daran, eine Kompetenzhierarchie aufzubauen. Also wirklich zu sagen, wann ist welcher Mensch eigentlich befähigt, welche Entscheidungen zu treffen? Und das hat nichts damit zu tun, sozusagen, an welcher Hierarchiestufe der Mensch steht. So, das ist das Ideal. Also das Ideal ist, dass wir in Gremien entscheiden, dass wir nach bestimmten Methoden entscheiden, dass wir vor allen Dingen eben kompetenzbasiert entscheiden. Da sind wir aber noch nicht. Also das ist eine große Arbeit, eine große Anstrengung, da hinzukommen, weil die meisten Menschen, also so gut wie alle, die ich kenne, eigentlich nur in hierarchischen Strukturen groß geworden sind. Also eine Familie hat eine hierarchische Struktur, Schule ist absolut hierarchisch. Viele andere Arbeitgeber, Studium und so weiter, das sind hierarchische Strukturen. Und die kennen wir sehr gut und daran funktionieren wir sehr gut. Wenn wir die jetzt abbauen, entsteht auf der anderen Seite eben ein großer Mehraufwand an zum Beispiel Kommunikation, an Selbstreflexion, an Eigenverantwortung. Und das ist anstrengend und langwierig. Und deswegen kann ich heute nicht sagen, dass wir keine Hierarchien haben. Wir haben Hierarchien. Und es wird sogar oft auch danach geschrien, ne? So können wir bitte mal mehr von oben einfach entscheiden. Aber es ist ein Weg, auf den man sich begibt.
Jetzt gibt's in einem Remote-Unternehmen vielleicht die Gefahr, dass es nicht zu so einem Wir-Gefühl, zu so einer Identität kommt, weil sich die Menschen alle gar nicht begegnen. Da kommen neue Leute ins Unternehmen. Wie erarbeiten die sowas? Wie bekommen die so ein Wir-Gefühl fürs Unternehmen?
Also bei uns liegt es natürlich sehr viel am Sinn und Zweck des Unternehmens. Also wofür wir eigentlich täglich zur Arbeit kommen, so ungefähr. Oder aufstehen zumindest und runtergehen ins Büro oder so. Also was möchte Wildling eigentlich erreichen? Wofür ist Wildling da? Was ist unsere Vision? Was sind unsere Werte? So, das ist ein sehr großer Faktor auch darin, eine Zusammengehörigkeit zu schaffen. Wir haben natürlich ein Onboarding-Programm. Also wir wählen natürlich Menschen auch sehr speziell aus, die in unser Team passen, die von den Werten her auch zu uns passen, die auch ein Interesse haben, genau solche Dinge mitzugestalten, die auch eine Kompatibilität zur Arbeitsweise haben. So, also und da haben wir natürlich das große Glück, dass wir da deutschlandweit schauen können, wer ist eigentlich die Person, die gerade am besten ins Team passt. Und dass wir auch ein gutes Angebot machen können und deswegen auch, ein attraktiver Arbeitgeber einfach sind. Und auf der anderen Seite, es gibt einen Onboarding-Prozess, in dem man eben also auch gut aufgenommen wird erstmal in so eine Kultur. Ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Also wenn ich jetzt zu Hause sitze und einfach nur einen Bildschirm vor mir habe, woher weiß ich dann, dass ich jetzt in dem Unternehmen gerade arbeite und wer da alles so ist? Also das ist natürlich ein Prozess, dann den wir auch so gestaltet haben, dass man da gut ankommt. Und dann ist es so, dass das viel eben, also wie gesagt, das ist eine Zwischenmenschlichkeit. Also wir nutzen viel, ne, Video-Meetings, das heißt, man sieht sich schon und man ist auch, also ich kann oft gar nicht so genau sagen, welche Person ich eigentlich noch gar nicht persönlich getroffen habe. Daran merkt man schon, dass man auch virtuell eine gewisse Qualität der Beziehung aufbauen kann. Und dann sind aber so Sachen wie, also einmal muss man, wenn man virtuell zusammenarbeitet, ist die Arbeit sehr viel oder sind die Begegnungen sehr viel gezielter. Ne? Also ich habe sonst in einem Bürogebäude treffe ich die Person im Aufzug oder in der Kaffeeküche oder irgendwas. Und dadurch,
Wissenszufall.
Genau, dadurch ergibt sich etwas. Und das sind Situationen, die man im Virtuellen stellen muss. Also man muss die quasi künstlich kreieren. Sowas wie zum Beispiel, wir machen mal eine halbe Stunde jede Woche einfach nur einen Austausch, einen lockeren. Also sozusagen so ein Cocktail alkoholfrei irgendwie
keine
am
Agenda.
Morgen. Irgendein Thema, irgendein Motto, aber eben, es darf nicht um die Arbeit gehen. So. Und das sind solche Begegnungsmomente, die wahnsinnig gut funktionieren, also die auch einen krassen Effekt haben, also spannenderweise, ne, das ist eine halbe Stunde jede Woche. Oder natürlich auch Meetings in Person. Also, dass man einfach wirklich das mit, also wir haben verschiedene Coworking-Angebote, wo man sich dann auch treffen kann. Wir haben eben hier das Tagungshaus. Und wir machen natürlich auch, ne, dann für die gesamte Firma oder für einzelne Bereiche auch immer wieder schaffen wir Möglichkeiten, sich eben zu begegnen und gemeinsam etwas zu machen.
Habt ihr euch schon mal alle getroffen? Gibt es schon mal Aktionen mit allen?
Ja, also wir haben uns früher immer mit allen getroffen. Ne? Wir haben uns wirklich, also anfangs jeden Monat und dann irgendwann nur noch alle 2 Monate, weil es einfach auch eine kleine, also jetzt keine Völkerwanderung, aber im sehr kleinen Rahmen eine Völkerwanderung war. Und wir haben das aufhören müssen eben durch die Pandemie und auch seitdem noch nicht wieder angeschmissen, weil es irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt dann immer war, jetzt so während, ne, also wie sind jetzt die Inzidenzen und was ist jetzt gerade und dann kommen irgendwie 260 Leute aus der Bundesrepublik von allen Ecken und Enden hier irgendwo zusammen. Mittlerweile sind wir eben auch, wir sind ja in der Pandemie auch weitergewachsen. Das heißt, mittlerweile sind wir auch so viele Menschen, dass man da vielleicht neue Konzepte einfach braucht. Wir werden jetzt im Winter nochmal sozusagen gemeinsam feiern, aber an einfach 3, 4, 5 Standorten in Deutschland, ne, dann eben jeweils mit einem Teil des Teams.
Thema der Motivation. Ich hatte gerade einen Podcast im letzten Monat, da war das Schwerpunkt. Das Thema extrinsische Motivation, ist das etwas, was dich beschäftigt, was du wichtig findest oder setzt du ausschließlich auf intrinsische Motivation?
Ja, also ich glaube, man kann beides nicht mischen. Also wenn man intrinsische Motivation möchte, ist aus meiner Sicht extrinsische Motivation ein No-Go. Wir machen das auch überhaupt gar nicht und haben auch in den wenigen Fällen, wo wir anfangs mal, ne, überlegt haben, ob das irgendwie eine gute Idee war, sofort gemerkt, dass das irgendwie in die falsche Richtung geht. Das heißt, wir versuchen zu motivieren über Sinn. Also was mache ich eigentlich hier? Wofür mache ich das Ganze? Ne, lässt sich das mit meinen Werten vereinbaren? Will ich mich da einbringen? Über Stärken, also einfach zu sagen, Stärken sind das, was man wirklich gerne macht. Also es ist auch nicht unbedingt das, was man jetzt in der Schule immer gelernt hat, was man besonders gut kann, sondern es ist das, was man besonders gerne macht. Und da, wo ich Stärken habe, also da ist auch mal, steckt oft eine große Leidenschaft dahinter. So, also Menschen, die jetzt innerhalb ihrer Stärken arbeiten, die muss ich eher bremsen und mal zwischendurch sagen, so jetzt komm mal runter, mach mal eben eine Pause. Und es ist auch wichtig, das überhaupt, also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ja, was sind denn deine Stärken? So, was ist denn das, was du wirklich gerne machst? Was machst du denn, also wie sieht denn dein Arbeitsalltag auch aus? Und was möchtest du gerne weniger machen? Meistens gibt es Menschen auf der anderen Seite, die das, was man weniger machen will, gerade gerne mehr machen würden und so. Also man muss sich da auch einfach sehr bewusst werden darüber. Und dann kommt noch das Thema Selbstbestimmtheit dazu. Also das ist vor allen Dingen für mich, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Faktor, diese Freiheit zu haben. Also ich kann sehr gerne auch sehr viel arbeiten, aber immer nur dann, wenn ich das Gefühl habe, so ich will das auch. So, und keiner sagt mir, ich muss. Und das wollten wir auch mit in die Unternehmenskultur mit einbringen, ne? Zu sagen, okay, wenn ich gerade das Gefühl habe, ey, heute kommt nichts bei rum, dann gehe ich raus, dann mache ich einen Spaziergang. So, dann, da muss ich mir auch keine Erlaubnis für holen. So, ne, also ich, oder wenn ich das Gefühl habe, so, ich brauche jetzt eigentlich mal 2 Tage, wo ich mich nur, weiß ich nicht, wo ich nur lese und wo ich mich nur mit Inspiration beschäftige, dann muss das möglich sein. So, also, dass man einfach sagt, Menschen, also wir arbeiten mit Erwachsenen, so, und die, ne, bringen eine Selbstverantwortung mit, eine Eigenverantwortung und, da vertraue ich denen ganz grundsätzlich, dass sie sich einbringen wollen, mitgestalten wollen und dass das auch funktioniert. So, natürlich braucht es irgendwo auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, einen gewissen Rahmen, eine Struktur, die einem ermöglicht, dann auch zu gucken, sind wir denn gemeinsam auf einem guten Weg? Also natürlich verliert man auch mal Menschen unterwegs, ja, oder es gibt Menschen, die durch eine sehr schwierige Phase gehen und einfach nicht so da sind, wie man das, und ich finde, das ist gerade auch in dieser Situation aktuell ein ganz besonderes Problem, tatsächlich eine Herausforderung. Ja, die Menschen sind müde. So, wir haben 2 Jahre Pandemie hinter uns, teilweise mit großen Mehrfachbelastungen. Also wir haben ja auch sehr viele Menschen mit Familie bei uns. Wir haben große Sorgen alle. Also das, was gesellschaftlich passiert, das, was, ne, in der Ukraine passiert, die Drohszenarien, die wieder irgendwie am Horizont stehen, so, das muss man auch mit berücksichtigen. So, und da muss man, glaube ich, einen guten Weg finden, auf der einen Seite natürlich zu sagen, hey, wir sind auch auf der Arbeit sozusagen, in Anführungsstrichen. Also, ne, wir kommen hier auch zusammen, um bestimmte Dinge gemeinsam zu bewegen und wir müssen dafür irgendwie Raum schaffen. Und gleichzeitig sind wir aber auch alle Menschen, so, und wir bringen alle, ne, etwas mit und wir brauchen auch einen Raum dafür irgendwie, ja, dass wir das nicht verstecken, ablegen, runterdrücken, runterschlucken müssen, wenn wir irgendwie durch die Bürotür kommen. Und das ist gerade, glaube ich, auch mit die größte Herausforderung, vor der Wildling steht, ne, diese Balance gut hinzubekommen.
Habt ihr eine hohe Fluktuation im Unternehmen?
Nein, haben wir nicht. Also wir hatten über viele Jahre quasi gar keine. Wir haben jetzt eine höhere Fluktuation, als wir vorher hatten. Ich glaube, das liegt auch einmal an der geänderten gesellschaftlichen Situation. Also das ist einfach Menschen auch nicht mehr können oder, ne, so. Also das, wir haben teilweise Menschen, die auch mit der Arbeitsweise nicht unbedingt klarkommen oder für die das jetzt nicht die Vorteile bietet wie für andere. Aber jetzt so grundsätzlich, also im Branchenvergleich, haben wir eine sehr geringe Fluktuation. So, und das ist aber, also ich glaube, eine Fluktuation ist auch gesund. Also das ist gar nichts, also ich glaube, die Jahre, in denen wir so gut wie gar keine Fluktuation hatten, das war auch nicht gut. Es ist schon wichtig, dass man sich immer wieder fragt, bin ich am richtigen Ort, möchte ich hier sein? Und dass sich natürlich auch, ne, das Unternehmen fragt, arbeiten wir gut zusammen? So ist das, ne, ist das, was wir uns versprochen haben von dieser Beziehung.
Wir hatten es schon, das Thema. Dennoch frage ich nochmal nach. Wir sind ja alle eher selbstausbeutend unterwegs. Du sprachst auch davon, wir sind eher selbstausbeutend als faul. Kannst du deine Mitarbeitenden vor sich selbst schützen?
Ja, also ich glaube, das Thema Selbstausbeutung betrifft auch wieder, ne, jegliche Form der Arbeitskultur, also ob das jetzt remote ist oder vor Ort. Wir versuchen eben, ne, entsprechende Grenzen zu setzen, was ja zum Beispiel so Themen wie Zeit betrifft. Also wir haben keine verpflichtende Zeiterfassung, aber wir bieten es den Leuten schon an und legen es auch einigen ans Herz, sozusagen ihre Zeit zu erfassen, damit sie selber eine Kontrolle darüber haben, wie viel sie gerade arbeiten. Aber das ist bei uns auch Führungsaufgabe. Ne? So, es ist schon meine Aufgabe jetzt als Führungskraft darauf zu achten, wie es meinen KollegInnen geht und zu schauen, ob die gerade irgendwie am Limit sind und woran das dann liegt. Also es liegt ja nicht immer daran, dass ich irgendwie zu viel arbeite. Manchmal bin ich auch einfach mit den falschen Themen konfrontiert die ganze Zeit. Ne? So, es sind sehr unterschiedliche Dinge, die einen belasten können. Und ich glaube eben, dieses außerhalb der Stärken zu arbeiten, das ist so das größte Burnout-Thema, was man haben kann.
Wie machst du das persönlich? Gelingt dir weitestgehend eine Work-Life-Balance oder Work-Life-Separation oder ist das doch eher Work-Life-Blending bei dir? Denn als Geschäftsführerin eines Unternehmens, berufliches und familiäres zu trennen mit drei Kindern im Homeoffice wird kaum gelingen, oder?
Ja, ist bei uns natürlich auch nochmal die besondere Situation, dass ne, mein Mann und ich beide auch sich viel mit dem Unternehmen beschäftigen und dass wir von zu Hause arbeiten und so weiter. Es geht da schon sehr oft auch sehr nahtlos ineinander über. Ich habe es am Anfang sehr schlecht gekonnt, abzuschalten, auch mal wegzulegen, aber auch einfach, weil ich es wahnsinnig, wahnsinnig gerne gemacht habe. Es war jetzt nicht nur, ne, dass ich irgendwie gedacht habe, es geht halt auch nicht ohne mich, sondern dass ich eher das Gefühl hatte, so, ich habe auch Bock drauf. Und das habe ich sehr lernen müssen. Also ich habe sehr lernen müssen, wirklich Grenzen zu ziehen und auch mir die Zeit einzuräumen eben für jetzt nur Familie oder auch mal nur Freizeit. Und das war aber ein sehr wichtiges Learning. Also tatsächlich hat mir Corona irgendwie geholfen dabei, witzigerweise. Weil einfach viele Dinge, also gerade so das alles nach extern, ne, die vielen Reisen, dass viele irgendwie unterwegs sein und hier sein, da Menschen treffen, da mit Partnern irgendwas machen. Das ist dadurch irgendwie zum Halten gekommen und das hat mir tatsächlich ermöglicht, nochmal neu eine Struktur irgendwie in diesen Arbeitsalltag zu bringen und auch zu lernen, was man gar nicht unbedingt machen muss oder ne, wo man einfach besser Nein sagt. Und ich glaube, das ist letztendlich, also das tut ja allen gut, also nicht nur mir, sondern auch dem Unternehmen. Ist auch super, wenn ich mal nicht da bin. Also ich glaube, freuen sich auch einige.
Viele junge Menschen wollen nur noch so viel arbeiten wie nötig und suchen Sinnerfüllung eher im privaten oder im gesellschaftlichen Engagement. Sie verzichten lieber auf Geld und Status und fordern von ihrem Arbeitgeber Remote-Arbeit. Sie wollen selbstbestimmt arbeiten, wann und wo auch immer, fordern individuelle Aufmerksamkeit, permanente Weiterbildung, die 4-Tage-Woche und unbegrenzten Urlaub. Das geht mit der Unternehmenskultur bei Wildling gut zusammen, mit der Unternehmenskultur anderer Unternehmen aber eher nicht. Wie einfach ist es für euch oder wie schwer, neue Mitarbeitende zu gewinnen?
Ja, also es ist für uns noch nie eine große Herausforderung gewesen, neue Menschen zu finden, die jetzt ins Team dazukommen. Das liegt sicherlich auch ne, an entsprechenden Angeboten, die wir machen, was jetzt eben sowas wie Freiheit und Selbstbestimmtheit betrifft. Das liegt, glaube ich, auch am Image des Unternehmens, also das, ne, wofür wir stehen. Also das heißt, dass eine gewisse Sinnhaftigkeit der Arbeit irgendwie inkludiert ist in den Aufgaben. Aber so, ich glaube, man muss dann einfach schauen, ne, ist das, was man sich vorstellt unter dem Angebot, auch das, was man hinterher bekommt. Also wir haben eine relativ lange Probezeit und nehmen die auch sehr ernst. Also
wie lange?
6 Monate. Also jetzt ne, im Rahmen des Rechtlichen ja, reizen wir da alles aus. Und das hat auch einfach den Grund, dass man in dieser Zeit wirklich schauen muss, ob man zusammenpasst. Also von beiden Seiten aus. Ne? Und ob die Arbeitsweise zur Person passt. Und also 6 Monate gibt einem eben auch die Chance, ne, wirklich gute Gespräche zu führen und zu gucken, haben wir hier die gleichen Erwartungen? Ne? Sind wir klar genug gewesen in unseren Erwartungen? Und dann der Person auch die Chance zu geben, ne, sich da vielleicht nochmal anzupassen. Und deswegen ja, sind diese 6 Monate auch eine wichtige und ernstgenommene Zeit bei uns.
Wie macht ihr das mit dem Recruiting? Welche Kanäle nutzt ihr da hauptsächlich?
Genau, also wir schreiben jede Stelle erstmal intern aus. Also es ist immer erstmal die Möglichkeit, dass sich jemand aus dem Team auf eine Stelle bewirbt. Das ist auch sehr wichtig, finde ich, damit man eben eine Weiterentwicklung eben entsprechend der Stärken auch möglich macht. Und es ist tatsächlich sehr häufig so, dass jemand dann eher aus dem Team, also das ist dann manchmal auch so ein bisschen so ein Bäumchen wechseldicht, ne, oder so. Aber genau, also das ist immer der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann eben eine externe Ausschreibung. Das geht über unsere Kanäle, aber auch über Plattformen, die jetzt oft dann auch schon eher ne, in so einem Bereich, wo jetzt eben Menschen suchen, die jetzt zum Beispiel vom Wertegerüst her schon, also jetzt zum Beispiel in einem nachhaltigen Unternehmen arbeiten wollen oder so.
Genau. Was sind das für Kanäle? Wo?
Good Jobs ist einer, TBD ist eine Plattform, die sehr spannend ist. Genau, es sind verschiedene Möglichkeiten, die wir da unterschiedlich nutzen. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Stelle man ausschreibt, ne, und wo dann die entsprechenden BewerberInnen sich so ein bisschen tummeln.
Das ist jetzt sicher nicht für alle relevant, aber doch für viele, jedenfalls für immer mehr Mitarbeitende. Wird es eines Tages gelingen, statt die Arbeitszeit die Ergebnisse der Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen und zu entlohnen? Sicher wünschenswert, aber auch machbar?
Ja, also zu einem gewissen Grad versuchen wir das schon, ne? Also einfach zu sagen, okay, Arbeitszeit ist Vertrauensarbeitszeit. Ihr könnt die natürlich eintragen und für euch selber einen Überblick bekommen, aber im Prinzip kontrollieren wir die nicht. So, also das, was ihr eintragt, das glauben wir euch. Und durch unser Zielsetzungssystem haben wir auch die Möglichkeit zu schauen, ne, kommen wir unseren, also den Zielen, die wir uns stecken, auch näher. So. Und das sind letztendlich ist ein System, was bis auf die einzelne Person auch runtergeht. Also jede Person hat dann irgendwie auch so ein Zielset. Wir sind da nicht hart jetzt in irgendeiner Form zu sagen, okay, ne, so was weiß ich, dreimal irgendwie Ziele nicht erreicht, dann gibt es irgendwie ein Gespräch dazu. Es gibt eine Strafe oder auch eine extrinsische Belohnung oder so, wenn so. Also das ist jetzt nicht an sowas gebunden. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil das eben ja häufig Ziele sind, die in der Zusammenarbeit entstehen. Und wenn ich jetzt anfange, so eine Ego- und Ellbogenkultur zu fördern, ne, oder eben zu strafen, dann bringe ich auch die Zusammenarbeit irgendwie in Gefahr an der Stelle. Aber die Menschen bewerten sich da im Prinzip selber, also bewerten den Fortschritt ihrer Aufgaben im Prinzip selbst. Sie können ja auch ihre Ziele bis zum gewissen Grad selber formulieren, so, und dann einfach sagen, okay, habe ich jetzt nach meinem Wunsch erreicht oder nicht? Und das gibt einem aber schon eine gute Möglichkeit, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen und auch eine relativ objektive Basis zu haben, ne, um jetzt einfach auch über Ergebnisse zu sprechen. Ob es jetzt sinnvoll ist, dann wieder zu sagen, ich entlohne jetzt auch entsprechend. Das würde ich wiederum in Frage stellen. Ne, so, also da würde ich, also das würde dann eben wieder eine extrinsische Motivation sein. Und es ist sehr schön, wenn Menschen sich Ziele setzen, die sie einfach auch erreichen möchten. So, weil es cool ist, das Ziel zu erreichen. Und nicht, weil man dann mehr oder weniger Geld bekommt.
Gibt es Einzelgespräche mit jedem Mitarbeitenden?
Ja, also im Prinzip ja. Also so ist es vorgesehen. Es kann Phasen geben, in denen jetzt irgendwie es strukturelle Änderungen gibt und dann teilweise das irgendwie zu viele Menschen sind, um jetzt zum Beispiel ein wöchentliches Gespräch zu führen. Aber dann wird zumindest irgendwie ein zweiwöchentliches oder monatliches Gespräch irgendwie sichergestellt.
Und da geht es auch so um Arbeitsziele und wo geht's hin und was sind die Aufgaben?
Also das sind sehr wichtige, also es ist ein sehr wichtiger Teil unserer Kultur. Ne? Es geht auch darum zu wissen, wie geht's der Person überhaupt? Ne? Also was hat die Person so auf dem Herzen? Wie gut kommt die Person an ihrem Ort zurecht? Das sind ja auch Dinge, die man jetzt in einer Remote-Kultur nicht unbedingt so gut mitbekommt, ne? Wie wenn man sich jetzt einfach täglich sieht, dann sehe ich ja, wie die Person so morgens ankommt zumindest. Das ist übrigens auch Teil unserer Meeting-Kultur, also einen kurzen Check-in zu haben, zu sagen, wie geht's dir eigentlich? Also, ne, wie bist du heute hier? So, muss ich irgendwas wissen über dich, was wichtig ist, um zu wissen, wie wir gerade miteinander arbeiten sollten? Und muss ich auf irgendwas Rücksicht nehmen?
Gibt es so Teamleiter, die Einzelgespräche führen? Oder wie
genau, stellen also wir das haben, vor? Genau, also wir haben schon Teamleitungen, also Teamleads, die auch dann eben für ihr Team verantwortlich sind in der Hinsicht, ne? Also für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, aber auch natürlich ein bisschen die Ergebnisse der Arbeit, also das fließt zusammen.
Welche Größe haben so die Teams?
Also idealerweise sind es nicht mehr als 8 Personen, weil ansonsten wird es schwierig mit, ne? Wir haben irgendwie eine Stunde Zeit pro Woche im 1:1 miteinander zu reden. Aber also Teil dieser Gespräche sind Feedback-Gespräche, sind einfach einfach abholen, gucken, wo stehen wir eigentlich gerade, gibt es irgendwelche Hürden? Ja, auf dem Weg zu deinem Ziel. So, gibt es irgendwas, was du brauchst? Hast du irgendeine Frage? Na, müssen wir nochmal strategisch irgendwie eine Weiche stellen und so. Also das ist schon einmal eine relativ enge Zusammenarbeit eben dann an diesen Zielen, die gesetzt worden sind, und gleichzeitig eben auch sowas wie eine Weiterentwicklung, die da sichergestellt werden soll.
Abschließende Frage, wenn du eine Prognose abgeben müsstest, wie zuversichtlich blickst du in die nahe Zukunft? Wie geht es wirtschaftlich und gesellschaftlich in Deutschland und darüber hinaus weiter?
Also ich weiß nicht, ob ich die Befähigung habe, Prognosen zu stellen, aber jetzt rein aus einem subjektiven Empfinden blicke ich schon mit Sorgen in die Zukunft und auch mit größeren Sorgen heute als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, wirtschaftlich wird es schwierig werden. Also wir werden jetzt mit Sicherheit in sehr viel anstrengendere Zeiten reinrutschen. Wir merken das auch schon länger bei Wildling, dass bringt, also ich sehe auch unsere Gesellschaft als eine Gesellschaft, die einfach noch nie eine Krise erlebt hat, so richtig. Also jetzt meine Generation. Ich kenne das anders aus Israel. So, das ist eine krisenfeste Gesellschaft, die kennt eigentlich nichts anderes als Krisen. Und da ist ein ganz anderer Modus dessen, also wie stelle ich mich auf morgen ein? Ich lebe nämlich irgendwie heute und ich mache auch heute das, was irgendwie gemacht werden muss. Und ich schaue gar nicht so weit in die Zukunft. Und wir sind hier gewöhnt, ne, auf Jahre in die Zukunft zu planen und irgendwie da eine Sicherheit auch draus zu ziehen. Und ich glaube, wir müssen uns da sehr, sehr umstellen als Gesellschaft. Und das macht mir große Sorgen, so das, was damit passiert. Eine Demokratie ist natürlich auch anfällig für äußere Einflüsse, für Krisen. Ich glaube, dass wir gerade sehr viel Leadership brauchen von den Menschen, die unser Land führen. So, und ich würde mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr ohne Angst sozusagen Perspektiven aufgemacht werden, die ehrlich sind, damit man sich darauf einstellen kann. Weil ich glaube, wenn wir uns darauf einstellen, dann werden wir auch gute Lösungen finden. Aber wir können jetzt nicht sozusagen versuchen, das so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil dann schlittern wir da rein. So.
Sagt unser heutiger Gast Anna Jona. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für das Gespräch, Anna.
Ja, vielen herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast und empfehlen Sie ihn weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.